Wir beschäftigen uns ja gerade so ein bisschen mit der Geschichte Israels. Ich baue dir das nachher wieder hin. Wir beschäftigen uns ja gerade so ein bisschen mit der Geschichte Israels und da haben wir in der vergangenen Woche mit begonnen und das war so der erste Teil. Wer in der Bibelstunde war, hat es ja dann auch so mitgekriegt, man kann die Epochen Israels ja ganz unterschiedlich sich auch angucken und einteilen. Und diese Epochen Israels, die sind ja schon irgendwie, wenn man sie sich dann anguckt, sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wesentlich. Diese Epochen Israels, das ist etwas, woran man auch für das eigene Leben etwas lernen kann. Und ich habe mich ja entschieden dann, wir beschäftigen uns ja gerade mit den Wurzeln des jüdischen Glaubens und die Wurzeln des jüdischen Glaubens sind auch die Wurzeln unseres Glaubens und dazu machen wir jetzt in diesem Jahr eine Reihe Bibelstunden, die sich damit beschäftigen und wir denken ja gerade über die Geschichte Israels nach. Und diese Geschichte, die wir uns angeguckt haben am letzten Sonntag und in der Bibelstunde, das war eben erstmal die Geschichte und das sind die beiden Epochen, in die ich das eingeteilt habe, eben bis zum babylonischen Exil und nach dem babylonischen Exil. Denn dort hat etwas stattgefunden in diesem Exil, was... Kommt Bewegung rein. Da hat etwas stattgefunden in dem Exil, was schon von besonderer Bedeutung war. Israel wurde ja dann weggeführt durch die Babylonier. Die Babylonier, das war, wie sagen wir, das Imperium, die führende Weltmacht der damaligen Zeit. Und unter Nebukadnezar wurde Israel dann eben weggeführt. Und das geschah auch so in unterschiedlichen Etappen. Und wir entdecken dann in der Bibel an unterschiedlichen Stellen, wie da diese, ich sag mal, diese Zeit wahrgenommen wurde. Und eine der, ich sag mal, eindrücklichsten Stellen ist aus den Psalmen. Und das möchte ich uns kurz vorlesen aus Psalm 137. Und ich vermute mal, ihr kennt, oder die meisten kennen dann auch diese Stelle. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir in die Weiden im Lande. Denn dort ließen sie uns singen, die uns gefangen hielten und in unseren Herzen und Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied vom Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremden Lande? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Oder wie es anders übersetzt wird, so verdorre meine rechte Hand. Und um in die ganze, ich sag mal, Dramatik und Tragik dieses Geschehens dann einzutauchen, muss man sich den letzten Vers dann auch auf der Zunge zergehen lassen. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie an Felsen zerschmettert. Also ich weiß nicht, ob wir es nachvollziehen können, wie man sich fühlen muss, um an so einem Punkt zu sein. Also so vollkommen ohne Hoffnung, so vollkommen ohne Zuversicht auf das, was werden wird. Und wir haben es ja hier in diesem Psalm gehört, so die spöttische von den Babyloniern, singt uns doch ein Lied von eurem Gott, singt uns doch ein Lied von Zion. Und wie könnten wir in fernen Landen von Zion, von Jerusalem singen? Und dann, Jerusalem, sollte ich dein vergessen, so soll mir die rechte Hand verdorren. Also das Volk war wirklich an dem Nullpunkt angekommen und dann gab es aber in der Weltgeschichte ein Wandel, wie das immer wieder mal so vorkommt. Die Babylonier, sie wurden dann von den Persern besiegt. Die Perser, das war dann das neue Weltreich. Und die Perser gingen dann mit den Israeliten andersrum und wir haben es ja in der Lesung gerade auch gehört, Kyros der Zweite, der Perserkönig, der entschied, dass Israel zurückgehen darf, dass Israel zurück in die Heimat gehen darf. Und wenn wir das hier so lesen, wir haben ja aus Esra einige Verse gehört und es gibt ein paar Bibelstellen, die das nochmal genauer beschreiben. Dieser Esra, dieser Kyros hat dann auch dafür gesorgt, dass die Priester, die Leviten, gut ausgestattet wurden, dass man alles hatte, um den Tempel wieder aufzubauen. Wenn man sich dann die Geschichte so ein bisschen anguckt, dann merkt man, okay, es ging nicht immer alles so glatt. Also Kyros hat das Volk dann gehen lassen. Jetzt ist dann geschichtlich, wir müssen da Donnerstag noch mal ein bisschen drauf eingehen, kommt der König Artaxerxes. Und der ist dann erst dagegen, aber an anderer Stelle dann dafür. Das Problem war, dass man dann den persischen König gesagt hat, du, in Jerusalem, guck dir das mal an, dieses Volk, guck mal in deine Geschichtsbücher. Das ist ein Volk, die waren immer ziemlich aufmüpfig. Die haben sich immer gegen andere Herrscher gestellt und jetzt sind sie gerade dabei, und das war das Problem, eben nicht der Tempelbau, sondern jetzt sind sie gerade dabei, dann die Stadtmauern aufzubauen. Und Stadtmauern sind ja immer wichtig, um sich verteidigen zu können. Und dann drehte so der Wind auch bei den Persern und dann wurde der Bau erstmal eingestellt. Und hinterher wurde er dann wieder zugelassen. Aber in diese schwierige Situation hinein taucht dann ein Prophet auf oder taucht dann ein Mann auf, Haggai, der dann auch nach Jerusalem kommt. Jetzt muss man immer beim Zuhören auch mitdenken, ist sowieso wichtig, aber eben jetzt bei diesen Geschichten immer besonders, weil wir sind jetzt in der Zeit vor Christi Geburt. Also jetzt läuft die Zeit anders herum. Also das, was später war, hat ein früheres Datum. Also ich will jetzt nicht mal bei jedem Datum sagen, vor Christi Geburt. Wir sind jetzt immer vor Christi Geburt. Und deswegen, was später war, hat ein früheres Datum. Also nicht, dass ihr jetzt meint, hier käme etwas durcheinander. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Dieser Haggai trat auf und kam dann nach Jerusalem und sah dann, der Bau des Tempels lag so 16 Jahre lang brach und sah dann, dass die Menschen in Jerusalem sich um ihre eigenen Häuser gekümmert haben. Das war ihnen wichtig. Das eigene war wichtig. Also zu Hause sollte es schön sein und gemütlich sein und. Und man steckte die ganze Energie hinein, um das eigene Haus zu bauen, um das eigene Haus voranzubringen. Und der Tempel, naja, der zweite Tempel, er ist nicht so richtig geworden. Er stand da wie eine Bauruine. Und er sieht dies und packt dann die Leute und sagt, das kann doch nicht sein. Ihr macht euer Zuhause schön. Guckt, dass da alles läuft und da alles gut ist. Aber das Haus, in dem Gott wohnt, das ist euch egal. Ihr kennt ja in diesem Zusammenhang meinen Lieblingsspruch. Dann der besonders frommen Leute, wenn sie sich neue Möbel kaufen. Was mache ich mit den Alten? Schmeiße ich sie weg oder spende ich sie der Gemeinde? Ja, das ist so ein Denken, was sich so einschleichen kann. Am besten sind die, die dann sich Neues kaufen, überlegen, schmeiße ich es weg oder gebe ich der Gemeinde und dann noch zum Roland gehen und sagen, kann ich dafür noch eine Spendenquittung haben? Auch das gibt's. Nein. Gut, dass du nachfragst. Also, wir sehen Zustände, die wir eigentlich auch so ein bisschen kennen. Und Haggai geht dann hin und nimmt das Volk dann, man könnte so sagen, in die Pflicht. Denn das, was ja hier geschehen war nach der babylonischen Gefangenschaft, das war ja schon etwas, ihr müsst euch das dann mal durchlesen, irre, was passiert ist. Also wie die persischen Könige auf einmal hier so diesen Drive kriegten, dass sie Israel unterstützt haben, dass sie die Juden unterstützt haben, dann wieder nach Hause zu kommen, den Tempel wieder aufzubauen. Und die ganze Motivation, die dahinter steckte, hochinteressant, auch bis zum heutigen Tag. Israel, naja, ob sie es wussten oder so, das ist immer so eine Sache, aber Jeremia hatte ihnen ja schon lange vorher gesagt, Israel wird 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft sein. Und auch damit werden wir uns Donnerstag dann ein bisschen mehr beschäftigen, weil diese Zahlen sind auch, ja, muss man auch genau gucken. Aber diese 70 Jahre, und das war von Anfang an klar, diese 70 Jahre dienten nicht als Zeitangabe, 65 haben wir schon geschafft und 5 kommen noch und dann, weil wenn man dann in die Chroniken reinguckt, na so ganz 70 sind es nicht, je nachdem, wie man guckt. Aber die 70 ist natürlich eine Zahl, die in Israel etwas deutlich machen sollte, denn 70 ist ja die Zahl der Vollkommenheit dann auch. Und das sollte in Israel passieren, und das ist vergleichbar wie mit der Wüstenwanderung, dass in Israel etwas dann auch geklärt werden sollte in dieser Zeit in der babylonischen Gefangenschaft. Also diese Zeit der Not und dieses Elends, das war nicht einfach irgendwie so ein Missgeschick der Weltgeschichte, der liebe Gott hatte gerade Urlaub, nicht aufgepasst oder was auch immer, sondern diese Zeit wurde von Gott genutzt, und Israel hat das auch so empfunden. Diese Zeit wurde von Gott geschickt, damit sich im Volk etwas geklärt hat, etwas klärt, etwas wieder zum Leben erweckt wird. Und dann kommen sie eben nach Hause, und dann geht es nicht weiter mit dem Tempel, und dann lassen sie alle stehen und liegen und kümmern sich wieder nur um sich selbst. Und in diese Situation hinein spricht dann Haggai: Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die erste gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Haggai macht deutlich, dass in Israel etwas passieren soll. Und das, was dort passieren soll, war jetzt nichts irgendwie unglaublich Neues. Nein, das, was passieren sollte, war etwas, was zu diesem Volk dazugehört. Denn dieses Volk und die Herrlichkeit Gottes ist ja, dass dieses Volk von Gott gerufen, von Gott angesprochen wurde. Dieses Volk hat das Dabar Gottes, also das Wort Gottes, gehört, und daraufhin ging ja alles los. Wir haben ja angefangen bei Abraham, und dann ging es ja weiter. Dieses Volk soll dahin zurückgebracht werden, weil was ist passiert in Israel? Man hat das Wort Gottes bekommen, also im Wesen dann auch die 10 Gebote. Und was hat man damit gemacht? Man hat es am Ende in eine Truhe hineingepackt. Und diese Truhe hat man durchs Land getragen, am Ende in den Tempel gestellt. Aber was wurde dann daraus am Ende? Und das ist die ganze Tragik: Hat man die Truhe angebetet. Die Truhe war auf einmal der Mittelpunkt und nicht mehr der Inhalt. Man drehte sich eben darum, dass man eben die steinerne Tafel bekommen hat, dass man diese Gebote hat, und die waren eben in der Truhe, aber man las nicht mehr nach, was denn diese Gebote wollen, was das Wort Gottes eigentlich will. Und die Herrlichkeit Gottes ist eben nicht noch ein größerer Tempel und. Die waren ungefähr gleich groß, aber nein, die Herrlichkeit Gottes ist, dass der Gott, der von Anfang an mit seinen Menschen gesprochen hat und durch das Wort uns geschaffen hat und die Welt geschaffen hat, der will mit uns reden. Der will nicht in einer Truhe verehrt werden, wo wir einmal die Woche hingehen und Danke sagen und. Und am Ende geht das, was Inhalt dieser Truhe ist, an unseren Herzen vorbei. Und da kommt Haggai und sagt, die Herrlichkeit Gottes soll an diesem Ort wieder aufleuchten. Und das fängt aber auch damit an, dass ja da etwas gebaut werden muss, was dieser Herrlichkeit auch entspricht. Also Haggai ist nicht gegen Ästhetik, er ist nicht gegen das Schöne. Aber wenn das Schöne die Überhand gewinnt und das Gute darin nicht mehr gesehen wird, man kann es wegpacken, dann ist es nichts wert. Glanz und Gloria, das lernen wir gerade in diesen Tagen auf schreckliche Weise, ist nichts, wenn das Herz nicht königlich ist. Dann kannst du noch so viele Kronen haben und noch so viel Purpur tragen. Es ist alles nichts. Wenn dein Herz verroht ist, wenn dein Herz krank ist, dann hast du ein Problem. Und das ist das, was Haggai dann auch hier anspricht. Und er bringt das dann eben ins Gespräch. Und dann war es aber soweit. Im Jahre 515 wurde der Tempel eingeweiht, der neue Tempel. Wir haben ja in der Lesung gelesen bei Esra, die Alten, die noch was von dem alten Tempel wussten, die fingen an zu weinen. Warum? Aus Rührung. Die Jungen, die haben sich gefreut und haben gejubelt. Warum? Die Spannung dazwischen ist, dass die Alten gesagt haben, früher war es aber besser. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Früher war was besser, was schöner, was reiner. Ja, ich weiß nicht, was die damals hatten. Wir kennen ja sowas heute gar nicht mehr. Früher war es besser, und die fingen an zu heulen, als sie den neuen Tempel gesehen haben. Die Jungen haben sich gefreut, haben gejubelt. Und die Alten mussten erstmal davon überzeugt werden, dass nicht die Form das Entscheidende ist. Die Formen wandeln sich, sondern es geht darum, dass das, was den Inhalt ausmacht, oder was der Inhalt ist, dass das das ist, was die Form ausmacht. Ja, wir können uns freuen, früher war alles viel besser. Ja, da waren die Straßen sauberer. Ich bin vorgestern durch Berlin gefahren und dachte, meine Güte, wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich habe wirklich 5 solche Schlaglöcher mitgenommen. Ist die Hauptstadt. Das hat es doch früher nicht gegeben, oder? Ja, bei euch im Osten, aber doch nicht hier. Wie bitte? Also,
du hast ja nicht, dass du die Schlaglöcher mitgenommen hast, dann ist es jetzt weg.
Ich habe sie versucht einzupacken, aber. Ja, war früher alles besser, alles schöner? Vielleicht haben ein paar Sachen schöner ausgesehen. Aber ob es wirklich besser war, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Israel war nun angekommen, der neue Tempel, also der zweite Tempel wurde eingeweiht, 515. Und man weiß nicht, ob man glücklich und zufrieden lebte, aber man lebte mit dieser neuen Wirklichkeit, mit diesem neuen Tempel, mit diesem Ort, neuen Ort der Gottesgegenwart. Und dann lesen wir unter Artaxerxes, den Ersten, wieder so ein persischer König, der hat dann auch den Esra beauftragt, also Esra war Priester und Schriftgelehrter, hat ihn beauftragt, dann nach Jerusalem zu gehen. Also erstmal, das ist interessant, es sind nicht gerade alle zurück von Babylon nach Jerusalem gegangen. Manche haben sich es auch in Babylon dann gemütlich gemacht. Jeremia hat ja schon gesagt, baut Häuser und zeugt Kinder und. Also er ist noch da geblieben und viele mit ihm, die waren noch in Babylonien, in Babylon. Und dann kam eben Artaxerxes und sagte ihm, du, mach dich auf den Weg und geh nach Jerusalem. Also dieser heidnische, dieser persische König sagt eben, mach dich auf, geh nach Jerusalem. Und jetzt beginnt eben das Neue, und da werden wir am Donnerstag dann eintauchen, das Neue, was in Israel anfängt und was wächst. Dieser Esra macht sich auf den Weg und geht nach Jerusalem. Nochmal kurz einen Rückblick. In der ersten Zeit Israels, also nach der Gefangenschaft in Ägypten und dem Auszug und der Landnahme, da gab es ja die Richter. Die haben ja dafür gesorgt, dass Recht gesprochen wird. Man hatte so einen 12-Stämme-Bund, zwischendurch kam man zusammen und die Richter wurden gerufen, wenn es irgendwie Probleme gab. Also Richter war eigentlich Retter, waren Helden. Und dann nach diesen Richtern kam ja dann die Königzeit, dann verloren die eben ihren Sinn und Zweck. Und in dieser Königszeit standen dann die Propheten auf. Und in dieser Königszeit wurde ja dann auch der Tempel gebaut. Und dann änderte sich so etwas im Bewusstsein. Man kam eben, der Tempel war eben der Mittelpunkt, der sakrale Mittelpunkt auch des Volkes. Da ging man hin und die Propheten waren eben so das Korrektiv zu den Königen. Und das war eben bis zur babylonischen Gefangenschaft und das hörte dann natürlich auch auf. Und als Israel jetzt zurückkam aus der babylonischen Gefangenschaft, eben nach Hause, nach Jerusalem, da änderte sich das eben, dass eben nicht mehr das, was die Richter getan hatten, das war, was sie beseelten. Dass nicht mehr Tempel, Opfer, gehörte auch noch dazu, aber das war, was das Judentum ausgemacht hat, sondern jetzt entstand etwas Neues. Zum einen wurden die Synagogen gegründet. Man weiß nicht genau, ob vielleicht schon in Babylon es die ersten Synagogen gab, aber jetzt gab es eben, ich nenne das mal Außenstellen vom Tempel, also ein bisschen lapidar gesprochen, also jetzt entstanden die Synagogen und jetzt entstand etwas in Israel und dafür stand Esra und das waren die Schriftgelehrten. Esra war ein Schriftgelehrter. Esra, so lesen wir, richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und die Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Also Esra kam, der Tempel war gebaut, 515, 458 kam Esra, also eine ganze Zeit später, und fing dann an, das Wort Gottes zu lesen. Er ging dann nicht zum Tempel und hat ihn bestaunt und großartig, dass wir wieder so ein Gebäude haben. Nein, er fing an, das, worum es in diesem Gebäude geht, wieder kundzutun. Da war Gottes Wort Gottes. Das hat er verkündigt, darüber hat er geredet, das hat er öffentlich vorgelesen, dieses Wort Gottes. Und damit entsteht eine neue Epoche in Israel. Im Synagogengottesdienste und eben die Schriftgelehrten, die jetzt die Schrift in die Mitte gestellt haben. Und das war sein Ansinnen. Und Artaxerxes hat ihm das mit auf den Weg gegeben und hat ihm ausgestattet, dass er das gut tun kann und dass er diesen Job gut erfüllen kann. Und er ging dann hin und erinnerte das Volk wieder daran, worum es im Glauben geht, eben nicht schöne Gebäude und Tempel zu haben. Das heißt nicht, die Tempel und die Gebäude verkommen zu lassen. Ein schöner Inhalt braucht auch eine angemessene Form. Ich kann nicht sagen, okay, ich lasse das Äußere irgendwie verkommen, weil das Innere so strahlend ist. Nein, das merken wir sofort. Wenn das Äußere verkommt, dann ist auch im Inneren was kaputt. Aber das Eigentliche ist eben nicht die Form, sondern der Inhalt. Das Eigentliche ist nicht der Tempel, sondern dass Gott spricht. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein religiöses Ding, sondern das ist etwas, was zum Leben dazugehört. Ich mache mir ja zwischendurch einen Spaß draus, wenn ich irgendwo bin, Versicherung oder irgendwas, und man wird ja da immer so behandelt, wie man so behandelt wird. Und zwischendurch haben die ja dann irgendwelche Plakate an der Wand hängen, wo ihre 10 Gebote und ihre Verhaltensweisen draufstehen. Und dann habe ich das schon gemacht, dass ich die abgenommen habe und bin dann zum Chef gegangen. Ich sage, was ist denn hier los? Das hängt nur bei euch an der Wand, aber im Kopf und im Herzen und in der Hand sieht man und merkt man nichts davon. Was nützt das, wenn man sich die Worte an die Wand hängt, aber sie nicht ins Herz gehen und in die Hand hineingehen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier darüber schon gelästert habe. Wenn nicht, es war aber so schlecht, es lohnt auch, oder wenn schon, es war so schlecht, es lohnt auch zweimal darüber zu lästern. Ich sage euch nicht wo, aber ich war irgendwie in einer Gemeinde, eine sehr hippe Gemeinde. Und die waren sehr international. Und dann in der Gebetszeit und dann drumherum ging es dann darum, die Situation in Amerika zu beklagen. Wie furchtbar, was ICE dort macht. Ist furchtbar. Dann ging es darum, die Situation im Iran zu beklagen und darüber zu weinen. Ja, verstehe ich, ist furchtbar. Dann habe ich nur nach dem Gottesdienst gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich im Umfeld eurer Gemeinde? Wo taucht ihr da auf in den Notsituationen? Wir überlegen, ich sage, wir sind ja schon mehr als ein Jahrzehnt hier, wie lange wollt ihr denn noch überlegen? Kennt ihr das so ein Null-Euro-Engagement oder so eine Null-Euro-Betroffenheit? Ja, da kann ich weinen über das, was in Amerika passiert und das beklagen. Da kann ich weinen über das, was im Iran passiert. Ich kann über die ganze Welt weinen. Aber dann gehe ich hier vor die Tür und das Elend hier geht mir am verlängerten Rücken vorbei. Das ist auch so eine Geschichte. Da schreiben wir etwas an die Wand, aber es betrifft uns nicht. So Null-Euro-Betroffenheit, es verändert sich auch nichts. Ja, ich habe einmal geweint und so und habe dann auch gesagt, irgendwas läuft doch hier schief bei euch. Oder dass wir, was wir gerade in unserem Land erleben. Und das finde ich, wir müssen das im Blick behalten und darüber nachdenken. Wir haben ja unterschiedliche Rituale, die ausdrücken, dass wir Demokraten sind, dass wir in einer Demokratie leben. Was heißt denn Demokratie? Was heißt das denn? Was bedeutet das denn? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber diese Rituale und in den Worten tragen wir das noch vor uns her. Aber leben wir noch Demokratie? Reden wir noch miteinander? Suchen wir noch die Zusammenkunft des Volkes, damit wir gemeinsam nachdenken und überlegen, das tun, was für uns gut und richtig ist? Demokratie wird auch mehr und mehr zu, sag mal, einem leuchtenden Schild an der Wand, aber wir leben es nicht mehr. Oder besser gesagt, wir leben es immer weniger. Und das ist das, was hier so als Thema auch auftaucht. Ja, ihr baut einen schönen Tempel. Ja, ihr gebt euch dann jetzt auch wirklich Mühe. Ihr habt es ja gelernt, nicht nur die eigenen Häuser, sondern es geht auch um den Tempel. Aber das, worum es Esra geht, und damit geht er wieder ganz zurück zum Ursprung auch, zu den ersten Augenblicken der Existenz dieser Welt und des Menschen. Esra sagt, wisst ihr, es geht darum, was ist deine Mitte? Wo bist du gehalten und wo wirst du getragen? Es braucht eine Form. Wir brauchen einen Raum hier, wo wir uns treffen können und wo bei so einem Tag dann, damals als Esra die Leute zusammengerufen hat, kamen sie alle zum Tempel und das hat fürchterlich geregnet. Also zum Glück haben wir ein Dach über dem Kopf und weiß nicht, ob es jetzt noch regnet, aber ist ja nicht das gemütlichste Wetter. Ja, so Räume, so Gebäude haben ihren Sinn und ihren Zweck. Es ist gut, dass wir sie haben und wir sollen damit auch gut umgehen und sollen sie schön gestalten, alles richtig und gut. Aber wenn nicht mehr in uns das lebt, was dieses Haus ausmacht, dann können wir es auch zusammenklappen. Dann können wir es auch verkaufen. Dann brauchen wir es nicht. Weil das Eigentliche ist nicht die Form, sondern der Inhalt. Und Israel hat das durchbuchstabiert. Und man könnte sagen, Gott hat sie an die Hand genommen und durch die Geschichte geführt und dann in die babylonische Gefangenschaft hinein, um etwas neu werden zu lassen, um einen neuen Samen zu legen. Und dieser Samen ist eben darin verortet, und das ist unser Jahresthema, Gott spricht. Gott spricht heute noch. Zu dir. Gott will etwas von dir für diese Welt. Wir reden noch mal über euer erstes Lied. Einige theologische Fragen. Aber machen wir später. Dieser Gott ist eindeutig in dem, was er sagt, in dem, was er will und dem, was er tut. Und er will, dass wir uns darauf einlassen. Und das will er dir sagen, dir, heute, an diesem Ort. Und die Frage ist, kommt das an? Kommt das an? Und Esra hat gesagt, wir können Tempel bauen, so viel wir wollen. Wenn wir nicht auf den hören, der Ursprung allen Lebens ist, dann sind diese Tempel alle nichts. Dann hängen wir uns schöne Plakate an die Wände, wo wir Verhaltensnormen aufschreiben, aber unser Verhalten ist ein ganz anderes. Dann beklagen wir groß die Not dieser Welt und sehen das eigene Elend vor der Tür. Oder vielleicht das, was gerade rechts und links von dir sitzt, sehen wir dann nicht mehr. Dann reden wir davon, dass wir ein wunderbares Grundgesetz haben und der erste Artikel seinen Grund ja auch hat in dieser Erkenntnis, die Würde des Menschen ist unantastbar und wir treten sie dann nach dieser Sonntagsrede immer wieder mit Füßen. Und da steht Esra auf und sagt, nein, ich lese euch mal vor, worum es bei diesem Tempel geht, was in diesem Tempel los ist. Und einige Jahrhunderte später tritt ein Mann auf und der sagt, ich werde diesen Tempel einreißen und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Amen.